Hi, wir wollen euch begrüßen zu unserer neuen Folge hier im Podcast. Und heute wollen wir über Menschenbilder reden, über Anthropologie, das ist der Fachbegriff dafür. Und ich bin Madita und neben mir sitzt Herbert. Und Herbert, warum finden wir das wichtig, über Anthropologie zu sprechen, auch in Bezug auf Theologie vielleicht?
Weil es ganz unterschiedliche Menschenbilder gibt, die uns im Alltag begegnen. Und ich glaube, wir alle sind jeden Tag unterschwellig mit Vorstellungen über Anthropologie konfrontiert, mit dem, was wir in den Medien sehen und mit dem, wie wir über Menschen nachdenken. Und wir glauben, es gibt einen Unterschied zwischen den populären Menschenbildern unserer Gesellschaft und dem Menschenbild der Bibel und der christlichen Denktradition, sag ich mal. Und deswegen wollen wir uns heute damit auseinandersetzen. Madita hat auch ein Buch vor kurzem dazu gelesen. Magst du uns einmal erzählen, wie das heißt, von wem das ist?
Ja, das Buch heißt Low Anthropology, also niedrige Anthropologie auf Deutsch, von David Saal. Das gibt es gerade auch nur auf Englisch. Und er spricht darin so ein bisschen darüber, was ist das Grundproblem von einer zu hohen Anthropologie, also von einem zu hohen Menschenbild, und sagt quasi, okay, wo eröffnet dann auch eine niedrige Anthropologie irgendwie einen Raum, in dem wir irgendwie gut miteinander und mit uns selber auch klarkommen können? Und was bietet das für Chancen? Und ein Beispiel daraus, was mir hängen geblieben ist und das ich so total schlüssig fand, ist, dass er gesagt hat, okay, wenn wir auf sozialen Medien uns bewegen, und ich bin mir sicher, das tun wir alle mittlerweile, mehr oder weniger, dann ist es so, dass wir immer nur ein hohes Menschenbild vorgesetzt bekommen oder die meiste Zeit, sei denn wir sind in irgendwelchen speziellen Bubbles irgendwie drinne. Aber die meisten Leute posten irgendwie eher die guten Momente ihres Lebens und die erfolgreichen Sachen ihres Lebens und weniger Dinge, die vielleicht auch belastbar sind. Und dadurch wird uns ein Menschenbild vermittelt, dass wir denken, wir müssten als Menschen uns immer gut fühlen, alles irgendwie auf die Kette kriegen, alles schaffen. Und das führt dann dazu, dass wir Gefühle, die da nicht reinpassen, dass wir die gleich negativ konnotieren und denken, das ist irgendwie fremd und das ist nicht normal, dass wir das haben, dass wir uns schlecht fühlen. Genau, da sagt er, okay, das ist dieses hohe Menschenbild. Das führt zu Problemen. Menschen werden krank daran oder denken, sie sind krank, obwohl viele ihre Gefühle in ein normales Gefühlsspektrum irgendwie reingehört.
Und ich glaube, wir haben das auch oft im christlichen Glauben, dass wir eine zu hohe Anthropologie vertreten und dadurch auch Menschen in Glaubenskrisen kommen. Im Buch, was wir auch in unserer Folge über Autoren und Bücher empfehlen, von Malte Dietje, Im Zweifel für Gott, würde ich sagen, geht ein bisschen darauf ein, was das mit deinem Glauben machen kann, wenn du da zu viel an den Menschen und seine Fähigkeit irgendwie immer stark zu sein im Glauben und da immer viel zu fühlen und viel zu können, wenn du da zu viel ranhängst. Ich glaube, gleichzeitig ist das auch eine Sache, die Menschen total schwerfallen kann am christlichen Glauben, wenn sie sich damit auseinandersetzen, mit dem klassischen christlichen Glauben, dass wir irgendwie von Sünde, von der Sündigkeit des Menschen, von einem alten Adam sprechen. Und das zu benennen, das passt irgendwie, finde ich, mit manchen Empowerment-Messages auch nicht so zusammen. Also wenn ich irgendwie auf meine Instagram-Dings gehe und irgendwie gucke, was kann ich da für GIFs oder Sticker raufpacken, dann ist wahrscheinlich eine der ersten Sachen so, you are awesome oder you got this oder keine Ahnung was. Und der christliche Glaube denkt es zwar auch ein Stück weit mit, dass die Schöpfung, die geschöpfene Würde einen Wert haben, aber widerspricht dem auch. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das wichtig ist. Wir werden später auch nochmal reingucken in Fundamente einer lebendigen Kirche, ein Sendschreiben an die evangelische Christenheit von Bo Giertz, einem schwedischen Bischof, wo er auch über das Menschenbild spricht. Genau, ich würde auch sagen, mir begegnet oft ein recht hohes Menschenbild. Ich glaube, wir haben das auch teilweise, wenn wir über Politik nachdenken, dass wir denken, der Mensch kann alles Mögliche selber erreichen irgendwie und sich aus allen Schlamasseln selbst rausziehen, wenn irgendwie die Progression, der Fortschritt einfach nur weitergeht. Madita hat eben schon drüber gesprochen, wie uns das auch in den sozialen Medien begegnet. Ich würde gerne noch einen Blick in die Geschichte unseres Landes werfen, weil ich glaube, dass wir da zwei Beispiele finden von Gesellschaften, wo man gedacht hat, dass der Mensch unheimlich viel erreichen kann. Und ich würde sagen, dass kläglich gescheitert ist.
An welche beiden Zeitfenster in unserem Land denkst du da jetzt genau? Also, weil wir haben ja immer noch irgendwie ein hohes Menschenbild.
Ich würde sagen, im Nationalsozialismus hatte man auch ein recht hohes Menschenbild. Also vor allen Dingen vom Deutschen. Ich meine, dieser Satz, am deutschen Wesen soll die Welt genesen irgendwie. So, dass man dachte, wenn wir unheimlich effektiv arbeiten, wenn wir irgendwie uns von schlechten Einflüssen bereinigen, dann können wir irgendwie alles schaffen irgendwie und die ganze Welt da auch noch mit reinnehmen. So. Und das ist ja auch eine Gesellschaftsform gewesen, die recht losgelöst von Religion zum Beispiel war, die dem Menschen einfach ganz, ganz viel zugetraut hat. Und ich würde sagen, das ist ja ganz kläglich gescheitert. Also es war eine Gesellschaftsform, die ziemlich effektiv organisiert war. Und was das hervorgebracht hat, war, dass das Böse und das Schlechte im Menschen auf eine besondere Art und Weise einfach nur deutlich wurde und die Abgründe des Menschlichen besonders effektiv hervorgehoben wurden, sozusagen. Also wenn wir heute zurückblicken auf diese Zeit und was da teilweise passiert ist, dann finden wir ganz vieles davon ja einfach nur schrecklich und auch zu Recht. Genau, und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass irgendwie Fortschritt nicht immer nur gut ist und nicht immer nur zeigt, dass eigentlich das Beste im Menschen steckt und man es nur hervorbringen muss. Ich denke außerdem an den Kommunismus. Wir haben ja in unserer Vorstellungsfolge beide erzählt, dass wir auch irgendwie einen Bezug zu Ostdeutschland haben. Und der Kommunismus ist ja auch ein Weltbild, was voll darauf aufbaut, dass der Mensch eigentlich irgendwie gut ist, wenn er nur die richtige Gesellschaftsform hat und man irgendwie die falschen Machtstrukturen aufbricht, dann können alle Menschen mit einer großen Gerechtigkeit und Gleichheit beieinander leben und dann wird es irgendwie total gut. Und wenn man sich das anguckt, dann ist aber das Gegenteil passiert. Also in der Sowjetunion noch krasser, da sind mehr Menschen zu Tode gekommen durch diese Ideologie noch als durch den Nationalsozialismus. Aber auch wenn ich mir die DDR angucke, dann ist ja auch ganz deutlich, dass da auch nicht alles Gold ist, was geglänzt hat, sozusagen, also auch viel Unrecht und so.
Dann wurde ja auch so ein großes Vertrauen auf dieses Volkskonstrukt da gelegt, ne? Also diese Propagandasprüche, die dann irgendwie gebracht wurden, ja, ohne Gott und Sonnenschein holen wir die Ernte ein. Und dann gab es halt aber trotzdem, also dann haben die Leute auch gecheckt, hä, also wir schaffen das doch nicht ohne Gott und Sonnenschein, irgendwie schaffen wir es doch nicht so ganz von außen. Das haben die dann natürlich nicht zugegeben. Wieso denken wir eigentlich, wenn wir jetzt so eine Geschichte sehen, dann merken wir doch schon relativ schnell, dass immer, wenn der Mensch was anpackt, dass es doch recht häufig auch irgendwie schief geht. Wie ist denn dann der Mensch überhaupt auf die Idee gekommen, dass er irgendwie grundlegend ganz cool ist?
Also ich würde sagen, ein Stichwort ist Humanismus, wobei Humanismus ein Wort ist, was ganz unterschiedlich gefüllt werden kann. Also manche Leute sagen, dass die Reformatoren eigentlich humanistische Werte hatten, indem wir sie auf Quellen zurückgegriffen haben und so. Also der Begriff ist ein bisschen sehr vielschichtig. Deswegen wollen wir jetzt eher konkret auf bestimmte Denker und Autoren eingehen, die ein bisschen die heutige Philosophie des Westens prägen. Wir studieren beide nicht Philosophie irgendwie und sind auch teilweise richtig große Denker, die echt komplexe Gedanken hatten und sich vielschichtig geäußert haben. Deswegen, ja, wir hoffen, wir können das ganz gut runterbrechen, aber sind da wirklich nicht die Experten. Aber eine Person, die mir auf jeden Fall einfällt, die mir in meinem Studium auch immer wieder begegnet, ist Hegel. Hegel war ein Theologe, Philosoph. Er hat sich pädagogisch geäußert, politisch und auch Dinge in der Soziologie kann man praktisch auf ihn zurückführen. Und Hegel hatte unter anderem so einen Progressionsgedanken. Also, dass irgendwie die Welt, die Menschheit sich immer weiterentwickelt, immer besser wird, dass immer, wie soll ich das sagen, sich immer eine Schicht mehr von der Zwiebel abpellt, bis irgendwie so ein richtig guter Kern übrig bleibt, so. Es ist ein Gedanke, den Hegel hatte. Und dieses Progressionsdenken haben seine Schüler aufgenommen. Hegel hatte ganz verschiedene Schüler. Man spricht von Rechts- und Links-Hegelianismus. Und aus diesem Links-Hegelianismus ist irgendwann auch Marx entstanden. Also der bezieht sich auch ein bisschen auf dieses Gedankengut und hat es auch aufgenommen. Also von diesem Progressionsdenken von Hegel kann man zum Beispiel dann eine Linie zum Kommunismus-Sozialismus ziehen, aber auch zu vielen anderen Philosophien und Weltanschauungen. Genau, wir haben noch ein paar andere Autoren im Kopf gehabt, wie zum Beispiel Rousseau. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ich denke, jeder, der mal irgendwie was Sozialpädagogisches gemacht hat oder auch nur in Berührung damit kam, da beschäftigt man sich immer am Anfang von einer Ausbildung und auch von so einem Studium immer nochmal mit Grundlagen des Menschen, weil man ja mit den Menschen dann arbeitet. Und ich habe das bis jetzt immer am Anfang von sowas mitbekommen, dass immer über Jean-Jacques Rousseau und über Thomas Hobbes geredet wird. Und die werden so in einen Vergleich miteinander gestellt. Und Rousseau sagt quasi, okay, der Mensch ist so ein Blank Sheet, wenn er auf die Welt kommt. Er ist total, ist irgendwie gut und auch zum Guten fähig und wird dann irgendwie durch die Gesellschaft, kann er erst schlecht werden. Aber wenn die Gesellschaft irgendwie gut ist und ihm ein gutes Umfeld gibt, dann kann der Mensch quasi darin auch florieren. Und dann hast du als Gegensatz Thomas Hobbes, der hat so ein Buch geschrieben, das heißt Der Leviathan. Das ist dieses ungeheuer Viech, was wir auch in der Bibel finden. Und sagt quasi, nee, der Mensch ist so verroht in seiner eigenen Natur, dass er eigentlich einen total autoritären Staat und ein ganz festes System braucht, damit er nicht komplett durchdreht. Mhm. Und die werden immer gegenübergestellt. Und wir hatten im Vorfeld so ein bisschen ja auch über Kant gesprochen. Mhm. Und was Kant eigentlich so denkt. Und da dachte ich so, okay, Kant geht ja immer sehr viel auf die menschliche Vernunft ein und rechnet der total viel zu. Und das hat er auch, oder projiziert ja auch irgendwie ein Bild davon, dass der Mensch überhaupt dazu fähig ist, anhand seiner Vernunft gute Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, das ist auch irgendwie total positiv, wenn du sagst, okay, du bist so vernünftig, dass du eigentlich gut entscheiden könntest, wenn du dann wolltest.
Der kategorische Imperativ, ja, genau, den manche Leute kennen, der sagt das ja im Grunde genommen auch. Und auch Kants Vorstellung von Religion, also Religion nach Kant ist im Grunde genommen eine Vernunft- und Tugendlehre irgendwie, die von ganz vielen bereinigt werden soll und wo irgendwie am Ende so ein bisschen auch der vernünftige Mensch im Vordergrund auch mitsteht, ne? Mhm. Genau, das sind jetzt mal so ein paar Beispiele für Leute, die auch das Denken der heutigen westlichen Welt stark prägen. Und ich würde sagen, dieses Progressionsdenken, das zieht sich auch echt in vielem durch. Wie gesagt, wenn wir darüber nachdenken, auch wie wir über Politik denken, dass die Menschheit sich aus ganz vielen Schlamasseln selbst rausziehen kann. Uns begegnet manchmal aber auch noch ein ganz anderes Menschenbild. Das hattest du eben mit deinem Thomas, wie hieß er?
Thomas Hobbes.
Der hat ja ein sehr, sehr pessimistisches Menschenbild, ne? Und das gibt es halt auch. Also ich glaube, auch wenn wir in die Medien gucken, dann gibt es manchmal recht dystopische, zum Beispiel Romane oder Filme.
Ja, so George Orwell oder so, ja.
Und auch bei Social Media meinten wir, wenn man in irgendwie den Mainstream-Bubbles unterwegs ist, dann kann es gut sein, dass einem viel eine sehr, sehr hohe Anthropologie entgegenkommt. Aber ich glaube zum Beispiel früher, zu meiner Schulzeit, waren das vielleicht irgendwelche Depri-Bubbles auf Tumblr. Vielleicht gibt es die auch immer noch, keine Ahnung. Dann kannst du, glaube ich, auch in sowas reinkommen, so die Welt und die Menschheit ist irgendwie nur schlecht und nur scheiße und es wird irgendwie auch nie besser und es hat irgendwie auch alles nicht so richtig Sinn oder keine Ahnung was. Also das gibt's auch. So, und jetzt ist die Frage, was sagt irgendwie ein christliches Weltbild, Menschenbild?
Wenn wir jetzt so in die Bibel schauen, Herbert, was würdest du dann sagen, was begegnet dir zum Beispiel im Alten Testament für ein Menschenbild?
Ich würde sagen, erstmal begegnet mir das Volk Israel. Und das Volk Israel ist, finde ich, ein richtig gutes Beispiel dafür, dass Gott die Hoffnung sozusagen in die Menschheit nicht aufgibt. Also Gott geht seinen Weg mit diesem Volk Israel, aber sie scheitern auch immer wieder kläglich. So, also Gott gibt ihnen immer wieder den Auftrag, irgendwie ein gerechtes Volk zu sein, ein Licht für die Nationen zu sein. Und sie schaffen das auch immer zu einem gewissen Grad, Dinge zu erreichen. Aber sie fallen auch immer wieder so komplett von Gott ab. Oder wie würdest du die Geschichte des Volkes Israel zusammenfassen?
Würde ich schon auch so zusammenfassen. Ich musste gerade so ein bisschen an Thomas Hobbes nochmal denken, der ja gesagt hat, eigentlich bräuchte es so einen sehr autoritären irgendwie Erziehungsstil fast für den Menschen, damit er nicht komplett durchdreht. Mhm. Dann dachte ich so ein bisschen an die Gebote, die das Volk Israel bekommt, die ja auch irgendwie sehr eng gefasst sind. Aber warum? Weil sie sie dauernd brechen und irgendwie daraus ausbrechen und irgendwie die Gemeinschaft mit Gott verlieren. Obwohl Gott immer wieder sagt, ihr müsst irgendwie das Schlechte loswerden in euch, ihr müsst es irgendwie wegbekommen, sonst fallt ihr ab und läuft irgendwie anderen Göttern hinterher. Mhm. Und dann hast du ja sogar, und das finde ich auch so spannend, dass die gerade das Alte Testament ja überhaupt gar nicht versucht, das zu verstecken, ne? Also selbst die Helden des Alten Testaments haben irgendwie alle ja Dreck am Stecken, mehr als genug, und das wird ja auch skizziert. Nicht umsonst haben wir in dem Psalm so viele Bußpsalmen auch, Psalm 51.
Genau, ich habe auch nochmal einen Vers aus dem Alten Testament, Jeremia, Kapitel 17, Vers 9. Ist, glaube ich, auch ein viel zitierter Vers. Es ist das Herz ein trügerisches und unheilbares Ding, wer kann es ergründen? Also da geht es um das menschliche Herz. Und man muss dazu sagen, im Alten Testament ist das Herz gar nicht nur so die Emotionen, sondern durchaus auch der Verstand und so. Also früher dachte man, das sitzt auch im Herz, das Denken. Und damit ist schon auch so das menschliche Denken gemeint, dass es immer wieder trügerisch ist. Und es gibt auch noch andere Stellen im AT, die das widerspiegeln. Was fällt dir noch so ein, wenn wir über ein biblisches Menschenbild nachdenken?
Ich würde vielleicht nochmal kurz zurückkommen auf diese Stelle mit dem Herz, weil mir da auch irgendwie eingefallen ist, manchmal schicken Eltern einem doch so Bilder auf WhatsApp und ich bekomme auf jeden Fall immer mal wieder so Boomer-Bilder mit so Teddybären drauf, wo dann irgendwie so kitschig drüber steht, ja, hör auf dein Herz. Und dann finde ich es irgendwie doch voll interessant, dass die Bibel quasi genau das Gegenteil sagt und sagt, okay, nee, nicht dein Herz sollte Maßstab für das sein oder Ja, in dem Sinne ja auch dein Denken und Verstand sollte Maßstab für deine Entscheidungen sein, weil das ist trügerisch, da kannst du eigentlich nicht drauf vertrauen, du brauchst mehr, auf das du vertrauen kannst.
Ich glaube auch, das ist nicht nur ein Boomer-Ding irgendwie, also ich würde sagen, das ist in unserer Generation auch ganz stark so, hör auf das, was dein Herz sagt und so, also egal, angefangen halt bei Beziehungsfragen irgendwie, aber eigentlich bei allem, also und ich will es jetzt auch gar nicht unterschlagen, dass es manchmal gut ist, in sich reinzuhorchen und so und zu gucken, wenn ich Entscheidungen habe, die mir schwerfallen, habe ich da nicht doch irgendwie eine innere Tendenz, die mir vielleicht helfen kann oder so. Aber wir glauben halt nicht, dass das so ein letztgültiger Grund ist, auf den wir unser Leben bauen können oder dass das immer sinnvolle Dinge sagt. So, das glauben wir halt nicht.
Vielleicht nochmal weiterzugehen. Wir machen mal einen Sprung ins Neue Testament. Und da finden wir auch einige Stellen, die sich mit dem Menschen an sich beschäftigen. Und mir ist sehr präsent so Römer 7, wo Paulus irgendwie seine eigene Misere erkennt und wie zu dem Entschluss oder zu dem Schluss kommt, dass er sagt, ich schaffe es einfach nicht, Gottes Gesetz zu halten. Ich schaffe es nicht, versuche es. Ich versuche es die ganze Zeit, es funktioniert nicht, weil ich bin das Problem. I'm the problem. Und das finden wir ja ganz viel, gerade im Römerbrief. Wenn wir jetzt so Römer 3, was steht da?
In Römer 3, 23, Mandita hat gerade gesehen, dass ich das schon aufgeschlagen habe, steht denn, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt nicht einen Menschen, der nicht gesündigt hat, so, und sie tun es auch immer wieder. Genau, und außerdem werden da auch die Psalmen zitiert, mit der Aussage, es gibt keinen, der verständig ist zum Beispiel, oder keinen, der richtig nach Gott fragt.
Genau, da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer.
Was mir auch noch einfällt, wenn wir gerade allgemein bei diesem Thema sind, so Sünde und wie nähern wir uns auch dem an, irgendwie im christlichen Bild, wie sprechen wir darüber, dann finde ich im ersten Johannesbrief das Ende von Kapitel 1 und Anfang Kapitel 2. Das ist relativ weit hinten in der Bibel. Ich blätter da mal kurz hin, dass wir da auch ganz spannende Sachen dazu finden. Ich lese noch mal kurz vor aus dem ersten Johannesbrief ab Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Dazu erstmal, ich glaube, das machen wir richtig gerne mit unserem hohen Menschenbild, dass wir so tun, als wenn wir uns eigentlich ganz leicht fixen können oder als würden wir die falschen Dinge eigentlich aber aus der richtigen Motivation tun. Ich war doch nur unfreundlich zu XY, weil er zuerst unfreundlich war oder weil ich ja auch einen wirklich schlechten Tag hatte. Oder ja, vielleicht mache ich mal Dinge falsch, aber wenigstens bin ich irgendwie besser als mein Nachbar, wenigstens kümmere ich mich hier und da drum. Also ich glaube, wir machen das richtig gerne, dass wir uns selber betrügen und sagen, wir haben keine Sünde. Und dann steht da aber weiter, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Genau, und das ist auch das Thema, wo ich glaube, dass, du meinst ja eben auch schon, David Saul spricht viel über Gnade. Ich glaube, da hat diese Botschaft, dass wir im Christentum gar nicht so eine hohe Anthropologie haben, sondern eben eher eine niedrige, hat ein total befreiendes Element, weil es mich von dem Druck befreit, dass ich mich oder die Welt retten muss, weil ich meiner Schuld und meinen Unzulänglichkeiten ins Auge blicken kann. Und weil ich vor Gott auch nicht so bleiben muss, wie ich bin, sondern er mich in seiner Gnade auch immer wieder erneuern möchte. Und genau, ich glaube, manchmal haben wir irgendwie auch so ein bisschen Angst, Sünde klar zu benennen oder über Sünde zu sprechen, weil sich das vielleicht so ein bisschen fremd für unsere Gesellschaft aus der Zeit gefallen anfühlt. Und da das einer hohen Anthropologie widerspricht, kommt dieses Gefühl auch nicht von irgendwo. Aber wir sprechen über Sünde im Christentum immer, um dann auch zur Botschaft der Gnade zu kommen und zu sagen, dass es für diese Sünde eine Vergebung gibt, dass es Jesus Christus gibt als Fürsprecher, als Sühneopfer. Und ich glaube, da hat es dann ein sehr, sehr befreiendes Element, dieses ganze Thema.
Vielleicht noch mal ein Stück weiter. Du hast noch mal ein Buch gelegen von Bo Geertz. Der hat auch was über Menschenbilder geschrieben. Was sagt Geertz zu Menschenbildern?
Gerne. Also Geertz schreibt 1949, muss man dazu sagen, und er hat halt gerade diese schrecklichen Erfahrungen vom Zweiten Weltkrieg im Hinterkopf. Und er hat zum Beispiel auch den Kalten Krieg irgendwie im Nacken und die Bedrohung von Atombomben und so weiter und so fort. Und fragt sich dann, okay, wie kriege ich irgendwie diese Dinge zusammen mit diesem hohen Menschenbild, was ein profaner Humanismus uns oft präsentiert. Er spricht auch davon, dass wir in der Jahrhundertwende Also er meint damit die letzte vom 19. zum 20. Jahrhundert, dass es da einen Kulturoptimismus gab. Und ich glaube, das ist, finde ich, ein Wort, was auch dieses Progressionsdenken sehr gut trifft, dass wir oft so einen Kulturoptimismus haben. Die Menschheit kann das doch eigentlich hinkriegen, wenn die Gesellschaft richtig veranlagt ist, dann können wir alles hinkriegen und so.
Ist ja auch irgendwie so ein, dachte ich gerade, ist so ein bisschen auch Frankfurter Schule, ne? Dieses, auch, ja. Das System ist das Problem, nie die Person in dem System.
Als du vorhin gesagt hast, dass Rousseau ja sagt, dass der Mensch wie ein blanker Zettel ist und eigentlich ist nur das System oder die Gesellschaft schlecht und die müsste gut sein, da hast du ja auch schon die Frage gestellt. Okay, oder ich weiß gar nicht, ob du die gestellt hast, aber ich stelle sie jetzt. Okay, wie funktioniert denn das? Also warum soll denn dieses System schlecht sein, wenn der Mensch eigentlich gut ist?
Ja, weil der Mensch macht das System, ja.
Genau, das macht schon mal keinen Sinn. Und da glauben wir halt als Christen eben nicht dran. Also wir haben diese Lehre in der Kirche ja tatsächlich von der Erbsünde. Manchmal finden Leute die auch schwer oder hinterfragen, ob die immer schon da war. Ich würde sagen, wir glauben das schon beide, dass die der Bibel eigentlich direkt entspringt, auch diese Lehre. Und die macht ja eigentlich deutlich, jeder von uns hat Adam mindestens als sinnbildlichen, als geistlichen Vater und hat diesen alten Adam in sich. So, wir kommen schon damit auf die Welt. Und wenn man sich kleine Kinder anguckt, dann sieht man das auch teilweise schon bei denen. Also die wollen sich auch schon teilweise gegenseitig sozusagen die Butter vom Brot nehmen oder sind mega wütend, wenn sie irgendwas nicht bekommen oder keine Aufmerksamkeit haben. Also wir glauben, dass das Böse im Menschen nicht irgendwie erst anerzogen wird, sondern dass wir auch damit schon geboren werden.
Ja.
Und gleichzeitig, also da hätten wir vorhin jetzt noch mehr Stellen auch aus dem Psalm und so weiter zitieren können. Wir haben halt auch nicht dieses komplett pessimistische Bild. Wir glauben schon, dass die Menschen als Geschöpfe einen Abglanz des Schöpfers tragen. Und dass diese Schöpfungswürde halt nicht vollkommen ausgelöscht ist durch die Sünde. So, dass es deswegen in Kulturen auch immer wieder gute Aspekte gibt. Aber eben genauso auch jetzt nach dem Sündenfall die Sünde und den alten Adam da drin.
Das unterscheidet uns ja auch von dieser super niedrigen Anthropologie, die es ja auch gibt. Also mir fällt das oft so in, tatsächlich bei so Tierschutzsachen oft auf, dass dann quasi der Mensch das Tier erhöht als optimalen Zustand innerhalb der Welt, weil die Tiere tun ja nichts Böses und bla bla bla. So, und der Mensch ist das Problem. Und es wäre viel besser, wenn der Mensch gar nicht auf der Erde ist, weil dann ging es der Erde so viel besser und so weiter und so fort, was ja vielleicht auch sogar nicht ganz ungerechtfertigt ist. Ja, aber die Rechnung führt halt in die logische Konsequenz, dass wir, wenn wir uns jetzt unseres Verstandes bedienen würden, Sapere Aude und so, dass wir, ja, dass das Glück sehr durchaus wäre, wenn wir uns auslöschen würden. Und da spricht ja die Bibel dann auch gegen.
Da spricht die Bibel ganz eindeutig dagegen, weil zum Beispiel beim Volk Israel eben, was immer wieder abgefallen ist, Gott hat nicht gesagt hat, okay, ich mache den ganzen Laden jetzt mal dicht, sondern er dem trotzdem immer wieder eine neue Chance gibt und halt in Jesus auch eine ultimative neue Chance gibt auf ein neues Menschsein, ja, fast irgendwo auf jeden Fall.
Ich glaube, um nochmal zurückzukommen zu Geertz, was er skizziert und was ich auch für ein christliches Bild halte, ist erstmal ein realistisches Menschenbild. Was sagt denn er dazu?
Auf Seite 67 fängt er an mit dem Menschenbild. Und er sagt dann was wir eigentlich eben auch schon meinten, das Menschenbild, das wirklich nur schwer vor dem Zeugnis der Wirklichkeit bestehen kann, ist das des profanen Humanismus. Genau, also wenn wir uns den Lauf der Welt angucken, dann sehen wir eben, Fortschritt bringt nicht immer nur Gutes. Also ich würde auch sagen, unsere moderne Gesellschaft zum Beispiel, das sehen wir auch, dass sie ganz viele Probleme mit sich bringt. Also ganz viel Einsamkeit, ganz viel Sinnlosigkeit, irgendwie diese Medien, dieser Fortschritt, da merken wir auch, das hat ein riesiges Suchtpotenzial, das tut auch nicht immer nur gut. Also auch die Erfindungen, die wir Menschen machen, sind nicht immer nur gut. Und die Weltkriege, die, wie gesagt, bei ihm noch ein bisschen näher dran waren, die haben das halt auch sehr eindrücklich gezeigt. Er schreibt dazu, die beiden Weltkriege haben uns gelehrt, dass das Resultat, das gerade entgegengesetzte werden kann, wenn man die Kräfte organisiert, die sich faktisch in der menschlichen Natur finden. Die neuen Ideologien haben uns gelehrt, dass bei den Menschen unerschöpfliche Vorräte an Egoismus und Misstrauen gibt, dass diese dazu organisiert werden können, praktisch genommen alle beliebigen Untaten auszuführen.
Das sehen wir jetzt wieder im Israel-Palästina-Konflikt.
Was sehen wir da?
Na, das Mobilisieren von Misstrauen dahingehend, dass Menschen Dinge tun, die fast unaussprechlich sind. Beim Angriff der Hamas, was da passiert ist, ist Wahnsinn.
Das stimmt. Und ich glaube, das sollte uns vielleicht auch ein bisschen lehren, dass wir misstrauisch sein sollten bei Weltbildern, die vielleicht Gutes versprechen, aber irgendwie das ganz aus dem Menschen heraus beziehen und gar keine äußere Instanz für Moral brauchen. Also das ist vielleicht auch noch so eine Sache, wenn wir uns die Menschheit angucken. Was ist überhaupt eine Instanz, die uns irgendwie sagen kann, was gut und böse ist? Und was passiert, wenn der Mensch alleine diese Instanz ist? Also es gibt irgendwie Kulturen, die alle möglichen Formen von Kriegen, von Unterdrückung, Sklaverei gutheißen und so weiter und so fort. Und wenn wir keine Instanz außerhalb von uns haben, keinen Gott, wer soll der Menschheit das sagen? Also ich finde, wenn wir uns die Menschheit angucken, dann sehen wir, in ihr selbst kann es nicht nur stecken. Bogiert sagt dann noch, das Christentum hat also in seinem realistischen Menschenbild recht bekommen. Das, was um die Jahrhundertwende, also er meint wieder die vom 19. aufs 20. von radikaler Seite, als eine Schwarzmalerei der Menschen Natur abgestempelt wurde, hat sich als nackte Tatsache erwiesen. Also es gab ja immer wieder Leute, die dem Christentum vorgeworfen haben, ihr malt das Menschenbild viel zu schwarz, ihr sprecht immer so viel von Sünde, von dem Schlechten im Menschen, von der Erlösungsbedürftigkeit irgendwie, davon, dass Gott irgendwie auch einen Zorn hat auf Dinge, die die Menschen tun und so. Und eben, also immer so viel negativ irgendwie und das muss doch gar nicht sein. Und genau, wir müssen einfach nur ein bisschen mehr an den Menschen glauben, aber irgendwie hat sich das nicht so bewahrheitet, ja.
Nee, und trotzdem wird ja noch viel davon gesprochen.
Das stimmt.
Also so Begriffe von, also gerade so der Sündebegriff ist ja immer noch so krass stigmatisiert oder stärker denn je, dass immer gesprochen wird, nein, wir, also mittlerweile wird ja oft noch auch gesagt, okay, ja, natürlich hat der Mensch auch die Seite, aber sollten wir nicht viel mehr von dem sprechen, was der Mensch alles Tolles macht und Gutes kann? Also der Mensch wird überhöht.
Giertz schreibt tatsächlich in seinem Buch auch so von zwei, drei falschen Darstellungen des christlichen Menschenbildes, wo er auch sagt, diese Darstellungen des christlichen Menschenbildes führen auch dazu, dass Leute wenig mit dem Christentum anfangen können, weil es dann am Ende nicht tragfähig ist. Und er sagt, auf der liberaltheologischen Seite gibt es vielleicht teilweise eine große Nähe zum Kulturoptimismus, also er nennt es sogar einen Zwillingsbruder des Kulturoptimismus, dass man nicht vom Bösen, nicht vom Teufel, nicht von Sünde, nicht von Hölle, von all diesen Dingen nicht sprechen möchte, wie du eben meintest, oder die auf jeden Fall sehr klein macht oder umdeutet. Und ich glaube, dass man damit aber die Augen dann auch verschließt vor einer ganz großen Wirklichkeit des menschlichen Daseins.
Ja, du kannst die Leute ja nicht über um ihre Realität belügen. Also,
Nee, das funktioniert
nee,
nicht.
das funktioniert überhaupt gar nicht.
Jedenfalls auf die lange Sicht nicht.
Nee, und also ganz oft begegnen mir auch irgendwie Menschen, die fragen, ja, ihr predigt immer von eurem guten Gott, aber irgendwie passiert so viel Mist in der Welt. Und dann musst du echt diese ganze Diskussion immer aufräumen und sagen, ja, aber das Problem ist nicht Gott, sondern der Mensch und so weiter und so fort. Und das verstehen die gar nicht, weil im Mainstream ist ja schon auch das Gegenteil der Fall. Und das trifft halt nicht zu. Die Leute erleben das nicht in sich selber, auch nicht in der Welt um sich herum.
Ich glaube auch, wenn Leute irgendwie tiefe Lebenskrisen haben, dann merken die dann spätestens, dass so ein Menschenbild gar nicht tragfähig ist und so ein Weltbild,
Ja.
sondern sehr optimistisches. Und jetzt spricht er noch von der anderen Seite, die ganz weit weg ist von dieser liberalen Theologie, aber genauso auch eine Fehlerquelle sein kann für eine korrekte Darstellung des christlichen Glaubens und die auch eine überhöhte Anthropologie hat. Und zwar schreibt er, die andere Fehlerquelle ist eine gewisse christliche Erzählungsliteratur, die aus der angelsächsischen Erweckungsfrömmigkeit herkommt. Auch sie hat ein sehr unlutherisches Bild des Menschen. Freilich rechnet sie mit der Macht des Bösen und dem erschreckenden Zusammenhang der Sünde. Das Leben ohne Christus kann sie in schwärzestem Schwarz zeigen, in einer Weise, die mit christlichem Schöpfungsglauben schlecht zusammenstimmt. Also es das heißt, da wird dieses, dass der Abglanz des Schöpfers in der Schöpfung steckt, so ein bisschen verschwiegen. Durch eine plötzliche Bekehrung wird dann alles verwandelt. Die Schurken werden Heilige und der alte Adam ist total verschwunden. Und er schreibt angelsächsische Erweckungsfrömmigkeit. Und ich glaube, bis heute können wir sagen, dass das eine Art und Weise von christlichem Menschenbild ist, was wir für gar nicht so christlich halten aus unserer lutherischen Sicht, was uns, glaube ich, oft gerade in amerikanischen Medien begegnet.
Voll, aber auch in deutschen freien
Ja,
Gemeinden und so.
im Evangelikalismus hier
Ja,
auch, ja.
voll.
Der ist ja auch sehr amerikanisch beeinflusst.
Ja.
Ja, also wollen wir damit sagen, wir glauben halt, wenn Menschen Christen werden, dann ist der alte Adam in ihnen nicht komplett weg, solange sie noch in dieser Welt sind. Gottes Herrschaft bricht in dieser Welt an und es fängt an, der Heilige Geist in den Menschen zu wirken und in Christus in ihnen zu wohnen, wenn sie auf Jesus getauft sind und ihm nachfolgen. Aber der alte Adam ist immer noch da, so. Und so zu tun, als wenn irgendwie der ganz normale Weg eines Christen ist. Der war vorher, wie hier steht, ein Schurke und sobald er Christ wird, ist er nur noch heilig. Das trifft nicht zu. Das ist auch nicht das, was die Bibel sagt. Das ist nicht der Kampf, von dem Paulus uns berichtet, den er mit der Sünde hat, irgendwie, der fortgehend ist.
Das ist ja auch, was Leute zu einer Verzweiflung auch bringen kann, ne? Du hast es ja ganz oft in so kalvinistischen Kreisen besonders oder auch so in so Heiligungsbewegungen, dass Leute dann wirklich ins Zweifeln über ihre eigene Errettung auch kommen. Also nicht wissen, ob sie überhaupt Christen sind, weil sie immer wieder zurückkommen auf ihre eigene Natur und irgendwie checken, okay, alle um mich herum sagen mir, wenn ich bekehrt bin, dann muss ich ein heiliges Leben führen und ich versuch's doch und ich schaff's aber nicht, es geht halt einfach gar nicht. Und dann denken, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung, irgendwas ist falsch.
Also ich glaube, was man dazu betonen muss, wir sind nicht dagegen zu lernen, dass Gott sozusagen den Weg der Heiligung mit den Menschen gehen möchte und ihn erneuern möchte. Und wir wollen auch nicht sagen, dass man irgendwie nicht versuchen soll, sich an Gottes Gesetz zu halten oder sowas. Aber wir glauben halt, dass der Mensch dazu in dieser Welt nur auf eine begrenzte Art und Weise in der Lage ist und dass die Sünde eine Realität ist, die, mit der auch der Christ immer wieder konfrontiert ist. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu und auch der Christ braucht jeden Tag neu Gottes Gnade.
Ja.
Und genau, hier steht dann, dieses Schema ist von literarischer Seite als eine grobe Verfälschung der Tatsachen kritisiert worden. Und ich glaube, das ist halt das Ding, also da, das gucken sich Leute auch an, so ein Christentum, und dann kommt meinetwegen doch irgendein Skandal raus über irgendeinen prominenten Christen, der ja auch so heilig war. Und plötzlich fällt dieses ganze Kartenhaus für manche Leute in sich zusammen, so, und die sagen so, hä, aber ich dachte immer, der ist irgendwie so geheiligt und ist so in Christus. Und ich dachte, wenn man mit Christus lebt, dann ist es so und so. Also das ist auch ein Weltbild, was nicht tragfähig ist auf Dauer. So, da kann man, glaube ich, Leute eine Zeit lang mit begeistern. Vielleicht auch manche Leute tatsächlich ihr Leben lang irgendwie. Aber ich glaube, viele merken auch so, das ist ein falsches Schwarz-Weiß-Denken, was so nicht stimmt.
Ich denke, das ist auch nochmal so ein Flaw. Ich glaube, das kann bestimmt auch in so eine Art von Selbstgerechtigkeit führen, dass du quasi sagst, okay, ja, wow, danke Jesus, jetzt bin ich ja irgendwie Christ und bekehrt und heilig. From now on, I can do it myself. Also ich kann es jetzt irgendwie, jetzt kriege ich es auch selber hin.
So ein Pharisäertum eigentlich.
Ja, genau, ja. Mhm. Oh, jetzt bin ich einmal korrigiert und dann ist gut. Das stimmt ja nicht.
Nee, also ich glaube auch eigentlich, wenn man irgendwo hinkommt, wo Leute irgendwie so tun, als wenn du als Christ irgendwie nur von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst so und irgendwie alles immer toll ist und du hast eigentlich gar keinen Struggle mit der Sünde oder wenn du ihn mal hast, dann überwindest du ihn immer. Dann würde ich mir ernsthafte Sorgen machen, ob ich vom Kreis von Pharisäern umgeben bin. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen was der Johannesbrief vorhin gesagt hat. Ich glaube, das gilt nicht nur für den Menschen, der irgendwie neu zu Christus kommt, das gilt auch für den Menschen, der in Christus ist. Wenn wir sagen, wir haben die Sünde nicht in uns, dann betrügen wir uns selbst.
Ja, voll.
Und ich glaube, dann werden wir auch, wie du vielleicht eben auch angedeutet hast, dann werden wir auch ungnädig.
Total, mit den Menschen um uns herum. Ja, und manchmal treten dann irgendwie ganz komische Phänomene auf, dass Leute dann sagen, okay, nein, du musst jetzt irgendwie, da kann auch so viel Missbrauch dann daraus entstehen, dass Leute sagen, nein, du hast irgendwie diese Sünde in deinem Leben, die du nicht los bist, die muss ja einen Ursprung haben. Wir müssen das jetzt irgendwie rausfinden und du musst da bunnen und da graben und keine Ahnung und was ist das Problem und du musst das und das und das tun, um das irgendwie loszuwerden. Und also, sorry, aber ja, der Ursprung ist, dass mein Herz irgendwie ein Vollschaden ist, so, und dass ich Jesus brauche.
Amen.
Ja, also und nichts drumherum. Also das ist halt, ja.
Ich glaube, das würde irgendwann eigentlich fast schon auch an so eine Geschichte von, das wäre nochmal ein Thema für sich, für eine eigene Folge mit Wohlstandsevangelium eigentlich anknüpfen.
Voll, ja.
Dass ich irgendwie denke, eigentlich wer in Christus ist und alles richtig macht, der bekommt immer das Gute. Und wenn er es nicht bekommt, wenn er irgendwie Krankheit oder Armut oder was auch immer hat, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Ich will jetzt kurz noch bei Giertz weitermachen, was der noch so sagt. Er sagt in diese Kritik, dass wir waren ja eben bei dieser überzeichneten Bekehrungsgeschichte, die manchmal also laut Giertz aus einer angelsächsischen Erzählungsliteratur in Erweckungsfrömmigkeit kommt. Er sagt, diese Kritik, dass das ein Schwarz-Weiß-Denken ist, was so gar nicht stimmt, da kann das Luthertum voll mit einstimmen, mit dem ganzen Gewicht seiner Erfahrungen. Auch die Heiligen Gottes sind immer noch Sünder. Ihr Herr muss ebenso viel Geduld mit ihnen haben, wie mit seinen ersten Jüngern. Eine lutherische Schilderung des Menschen wagt sehr klar, von den Fehlern der Christen zu sprechen, gerade weil sie ebenso klar von der Versöhnung Christi reden kann und weiß, dass sowohl die Gnade ausreicht, wie dass der Glaube mitten in aller menschlichen Erbärmlichkeit doch in der Liebe tätig ist. Er sagt, noch eine andere Fehlerquelle für so ein falsches christliches Menschenbild. Er nennt es eine liberale Religionspädagogik, die irgendwie sehr auf die Bergpredigt konzentriert ist und aus Ich glaube, das ist eigentlich auch fast ein bisschen Kant, die aus dem christlichen Glauben so eine Tugendlehre
Ja,
macht und so tut, als wenn Jesus uns irgendwie nur zur Tugend erziehen möchte und wir das auch hinkriegen können. Damit reduzieren wir die christliche Botschaft auch ganz stark auf was und lassen ihr eigentliches Zentrum damit so ein bisschen weg.
aber das ist ja auch so ein bisschen, was die Gesellschaft der Kirche für eine Bedeutung auch zuspricht, ne? Dass die Kirche quasi als Tugendlehrer, als, weiß ich, eine Moralapostel der Gesellschaft irgendwie fungiert
Da
und
hat sie
dann.
irgendwie noch ihren Platz dann,
Ja,
ne?
genau, da hat sie noch ihren Platz. Aber wir befeuern das ja auch aus unseren Kirchen und Gemeinden heraus, wenn wir so immer so ein moralisches Christentum irgendwie an den Tag legen.
Also Geertz schreibt noch weiter zum Menschenbild. Der Mensch ist ein Sünder, das ist wahr, aber wir dürfen ihn nicht zu einem Tier und auch nicht zu einem verantwortungslosen Bündel von Trieben machen. Die Wahrheit ist weder der wirklichkeitsfremde Optimismus, der glaubt, dass alles von sich selbst in Ordnung kommt, noch der ebenso wirklichkeitsfremde Zynismus, der sagt, dass alles krasses Begehren und schmutziger Eigennutz sei. Wir haben eine dritte Möglichkeit und jetzt, die Formulierung hört sich vielleicht ein bisschen lustig an, aber ich würde ihm recht geben, das Luthertum unserer Väter. Als dritte Möglichkeit, die eben den Menschen, der unter Christus steht, als Gerechten und Sünder sieht so. Also ich glaube, diesen Kulturoptimismus haben wir jetzt auch schon genug schlecht gemacht, warum wir den nicht realistisch halten. Und genau, der Mensch ist aber halt eben doch nicht nur ein höher entwickeltes Tier aus unserem Menschenbild, sondern erst mehr. Und Gott gibt dem Menschen auch eine Verantwortung. Gott hat einen Plan mit der Menschheit. Und wir glauben, dass gerade der, der von Christus freigekauft ist, der unter ihm steht, dass der auch immer wieder vor einer Entscheidung steht, ob er dem Bösen nachgibt oder nicht. Wir glauben, er kann in dieser Welt nie dem Bösen zu 100% eine Absage geben und trotzdem steht er in der Verantwortung. Das finde ich auch ganz heilsam daran, dass wir, das wäre jetzt nochmal das nächste Thema, gibt es einen freien Willen und ja, nein, vielleicht und wie ist das alles so? Ich finde es im Luthertum auch total heilsam, dass wir nicht an komplett freien Willen glauben. Wir glauben, dass der schon durch das Böse in dieser Welt auch getrübt ist. Und gleichzeitig machen wir halt aber auch nicht so ein kalvinistisches Prädestinationslehre auf, sondern wir glauben, dass der Christ eine Verantwortung halt trägt und dass er sein Heil eigentlich auch verspielen kann, wenn er sich immer und immer wieder bewusst von Gott abwendet. Ich lese noch vor, womit Geertz schließt. Dies christliche Menschenbild ist ganz und gar realistisch. Es sieht den Menschen so, wie er ist und stellt sachlich fest, dass er ein Sünder, ein Egoist, ein Triebmensch mit liederlichen und grausamen Instinkten sei. Er sieht auch Gottes Liebe zu den Menschen. Dieses Menschenbild sieht, was tatsächlich in der Geschichte geschehen ist. Jesus Christus ist für uns Egoisten gestorben. Er sieht endlich auch nüchtern und sachlich, was geschieht, wenn der Gekreuzigte einem dieser Sünder begegnet. Das Menschenbild weiß aus millionenfältiger Erfahrung, dass etwas Neues mit Christus kommt. Der alte Mensch ist noch da. All die alten Triebe sind noch lebendig, aber es ist auch eine Geistmacht hinzugekommen, die gegen die Sünde kämpft und sie daran hindert, die Herrschaft zu ergreifen. Wo diese Macht Menschen um Menschen ergreift, da werden ganze Gegenden verwandelt und ganze Kulturen umgestaltet. Das ist auch eine erlebte Erfahrung und ein realistisches Geschichtsbild. Diesem lutherischen Menschenbild, das zugleich realistisch und barmherzig, illusionslos und voller Möglichkeiten ist, entspricht ein nahe verwandtes Bild des öffentlichen Lebens und unserer Aufgaben in der Welt. Da leitet Geertz dann zu dem Thema über Gesetz und Evangelium, Beruf, Berufung als Christ auf jeden Fall auch spannend. Und wir wollen uns jetzt zum Schluss der Folge nochmal fragen, was bedeutet das denn für unser Bild von Gemeinde? Und da wollen wir nochmal in Bonhoeffers gemeinsames Leben reingucken. Und Madita liest uns da mal was von Seite 41 in der Ausgabe vom Brunnen Verlag vor.
Also, Bonhoeffer spricht hier generell über Gemeinschaft und wie Gemeinschaft funktionieren kann. Und es geht ja auch in unseren Gemeinden immer um Gemeinschaft. Und ich denke, oder wir denken, wenn man mit einem realistischen Menschenbild an Gemeinde rangeht, klappt es viel, viel besser, als wenn man immer das Höchste erwartet von der Gemeinde und dann doch wieder enttäuscht wird und so.
Und wie oft werden wir das? Also ich kenne das von mir selber irgendwie. Und Menschen haben manchmal, also Menschen suchen manchmal irgendwie das Erlösende und das vollkommen Gute in Christen statt in Christus. Und dann werden die halt auch richtig grausam enttäuscht. Und wie oft höre ich irgendwelche Menschen über ihre Gemeinde, über ihre Kirche, über ihre Mitgeschwister in der Gemeinde rummeckern, dass die dies und das nicht erkannt haben, falsch machen, man es so und so. Also, und wie sehr lähmt uns das, würde ich sagen, auch manchmal als Kirche in Deutschland, dass wir irgendwie so viel übereinander meckern und so enttäuscht oft sind. Ja, und Bonhoeffer greift das total auf.
Ja, also Bonhoeffer schreibt denn: Ist denn nicht auch dort, wo Sünde und Missverstehen das gemeinsame Leben belasten, ist nicht auch der sündige Bruder doch immer noch der Bruder, mit dem ich gemeinsam unter dem Wort Christi stehe, und wird seine Sünde mir nicht immer neu zum neuen Anlass, dafür zu danken, dass wir beide unter der einen vergebenen Liebe Gottes in Jesus Christus leben dürfen? Wird so nicht gerade die Stunde der großen Enttäuschung über den Bruder mir unvergleichlich heilsam sein, weil sie mich gründlich darüber belehrt, dass wir beide doch niemals von eigenen Worten und Taten, sondern allein von dem einen Wort und der einen Tat leben können, die uns in Wahrheit verbindet, nämlich von der Vergebung der Sünden in Jesus Christus. Wo die Frühnebel der Traumbilder fallen, dort bricht der helle Tag der Gemeinschaft an. Oh, das war voll schön. Also Bonhoeffer schreibt quasi, dass uns die Fehler des anderen in der Gemeinde, des Nächsten, des Bruders, der Schwester in der Gemeinde eigentlich gar kein Anlass sein sollten
zur Verzweiflung, sondern zur Hoffnung.
Ja, zur Hoffnung daran, weil Gott rechtfertigt den Sünder, nicht den Gerechten, weil der bedarf dem gar nicht. Mm. So, und das ist ja was, eine Verheißung, die uns gilt als Christen, an dem wir uns festhalten können und aus der wir Erbarmen für uns selbst, aber auch für irgendwie unsere Mitmenschen vollschöpfen können, innerhalb von Gemeinde, Gemeinschaft, auch von Gesellschaft.
Und ich meine, wie schlimm wäre das auch, wenn Sünder keinen Platz in der Gemeinde hätten, denn wenn ich mal gerade nicht so einen guten Tag habe und mich mal ein bisschen genauer angucke, dann merke ich eben, wie wir vorhin auch schon mal angedeutet haben, dass ich dann da auch keinen Platz hätte in der Gemeinde, wenn Sünder da keinen Platz hätten. Und wie schlimm wäre es, wenn andere Menschen den Grund irgendwie von ihrem Heil und ihrer Zuversicht in mir suchen würden und so. Und wie gut ist es, wenn uns die gegenseitige Enttäuschung Anlass dazu werden kann, darüber nachzudenken, dass Christus das einzige standhafte Fundament unserer Gemeinschaft ist. Der letzte Satz, den Madita eben vorgelesen hat, war: Wo die frühen Nebel der Traumbilder fallen, dort bricht der helle Tag christlicher Gemeinschaft an. Und Bonhoeffer schreibt eben, dass diese Traumbilder, diese Idealbilder, die wir uns manchmal von Gemeinde machen und die Erwartungen, die wir an andere Menschen rantragen, dass das wie Götzenbilder sein können, die gar nicht unbedingt dem entsprechen, was Jesus gerade tun möchte, und gar nicht dem Grund entsprechen, also dem Fundament entsprechen, das wir suchen sollen. Das finde ich irgendwie auch eine krass große Weisheit so. Und ich glaube, wir werden eben so schnell zum Ankläger in der Mitte unserer Brüder, statt zu ihrem Freisprecher, wenn wir falsch auf die Gemeinschaft blicken.
Voll. Und eigentlich sind wir ja dann gerade als irgendwie Geschwister auch dazu berufen oder gerufen, den Bruder, die Schwester freizusprechen. Das schreibt der Bonhoeffer auch hinten im Buch nochmal, wenn er zur Beichte und zum Abendmahl kommt, dass wir eben mit diesem, was uns auch belastet mit unserer Sünde und Schuld und Unvollkommenheit, der wir leben, dass wir damit eben nicht allein sein sollen, sondern dass wir das einander bekennen sollen. Uns ganz die Illusion, das nimmt uns ja komplett die Illusion darüber, dass wir im Kern vielleicht doch das auf die Kette kriegen würden.
Und gleichzeitig macht es uns so frei. Also wir haben vorhin schon mal aus dem Johannesbrief zitiert, wenn wir der Sünde ins Auge schauen, sozusagen sie benennen und sie Christus in die Hand geben, dass das frei macht. Ja. Und dass es was Befreiendes hat, wenn ich das nicht verschweigen muss, nicht wegreden muss, nicht unter den Teppich kehren muss, sondern bekennen kann. Und so zitiert auch Bonhoeffer am Anfang von seinem Kapitel über Beichte und Abendmahl Jakobus 5,16. Bekennt einer dem anderen seine Sünde. Und wie heilsam ist das, wenn Gemeinde ein Ort sein kann, wo ich das wirklich mache, wo ich nicht irgendwie eine Illusion von einem perfekten Instagrammable Leben, von einem perfekten Christenleben aufrechterhalte, sondern wir das einander bekennen können. Und wir haben in der lutherischen Tradition mit der Beichte da einen ganz großen Schatz, der auch öfter mal verloren gegangen ist, glaube ich, und für viele sich total römisch-katholisch und fremd anhört, aber Bonhoeffer macht das stark und wir wollen das auch stark machen.
Voll. Vielleicht so als einen letzten Gedanken, den ich gerade noch mal aufgreifen wollte. Bonhoeffer schreibt, die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihm der Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Ich musste da gerade so sehr an so gerade junge Menschen im Moment denken, die sich isolieren, weil sie denken, sie sind nicht genug für die Gesellschaft um sie herum, die irgendwie auf Social Media, auf Netflix perfektes Leben sehen. Perfekte Biografien sehen und dann sich selber immer weiter isolieren, weil sie merken, sie sind gar nicht so und sie schaffen es auch nicht, so zu sein, auch wenn sie es durch irgendwelche Selbstoptimierungsmaßnahmen versuchen, das zu erreichen. Und vielleicht nochmal bevor wir ins Ende kommen, bei C.S. Lewis, bei der großen Scheidung, da wird ja die Hölle auch skizziert als ein Ort, in dem sich Menschen immer weiter voneinander entfremden, weil jeder von sich selbst das Höchste denkt und immer weiter in Zwist geraten.
Ich glaube, das ist die eine Möglichkeit, dieses, was ich vorhin schon mal Pharisäertum genannt habe, von sich selber immer am höchsten zu denken.
Mhm.
Und das andere ist aber auch, wenn man sagt, die Sünde will mit dem Menschen alleine sein. Sucht funktioniert ja auch oft so. Also die kann oft am besten bestehen, wenn ich die vor anderen Menschen verheimliche und die gar nicht die Möglichkeit haben, mich darauf anzusprechen oder mir dabei irgendwie zu helfen. So wie viele junge Menschen, vor allen Dingen auch Männer heutzutage, sind pornografiesüchtig. Mhm. Wie andere Mediensüchte, Substanzensüchte gibt es, in die man sich verstricken kann. Und Bonhoeffer schreibt diesen schönen Satz: In der Beichte bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und in die Verschlossenheit des Herzens hinein. Und ein Bekannter von mir meinte mal, er wünscht sich, dass wir in christlicher Gemeinde unsere Masken ablegen können.
Mhm.
Dass wir uns nichts vormachen müssen. Und ich glaube, da haben wir dann mit unserer Low Anthropology tatsächlich auch eine attraktive Botschaft für die Welt, eine wahre Botschaft. Wollen wir ganz kurz nochmal drüber sprechen, weil ich eben meinte, Beichte ist auch eine Sache, die Leuten immer wieder fremd vorkommt, wenn sie das hören und die, wo sie denken, das ist gar nicht so evangelisch. Bonhoeffer macht das ja hier stark. Wollen wir kurz einmal drüber sprechen, was ist evangelische Beichte? Ich glaube, was wichtig ist zu sagen, der Unterschied zu der Beichte in der römischen Kirche ist, dass wir nicht glauben, dass es einen Zwang dazu gibt. So. Also wir glauben nicht, Menschen müssen irgendwie vor einer besonders ordinierten Person beichten, um Vergebung zu bekommen, sondern die Vergebung bekommen sie von Gott, auch wenn sie direkt zu ihm gehen. Und wir geben vielleicht seelsorgerlich auch manchmal Aufträge, wenn irgendjemand mit einem Problem zum Beispiel struggelt, dass man sagt, okay, vielleicht lernst du den und den Bibelvers auswendig, vielleicht hilft er dir im Alltag vor Augen zu führen oder sowas oder so. Also man kann Leute Tipps geben, um Probleme anzugehen. Aber in der römischen Kirche ist es ja wirklich so, du kriegst in der Beichte den Auftrag, bete das und das, mach das und das. Und erst wenn du das erfüllt hast, ist dir vergeben. Und ich glaube, das haben manchmal Leute auch vor Augen, diese römische Beichte, wenn sie Beichte hören. Und das machen wir halt anders. Bei uns ist es eine freiwillige Sache und wir glauben einfach, dass es Gott nicht irgendwie braucht, um uns zu vergeben, aber dass der Mensch es manchmal braucht für seine Seele. Dass wir manchmal das brauchen, dass uns das zugesprochen wird, dass uns wirklich vergeben ist. So. Und dass wir nicht alleine bleiben müssen damit. Und wir haben unterschiedliche Formen davon. Also wir haben im Gottesdienst manchmal richtig ausgeprägt eine kollektive Beichte, wo man zusammen Bußgebet spricht und eine Vergebungszuspruch bekommt. Wir haben es aber auch manchmal einfach ins Kollektengebet gelegt, also in was der Pfarrer spricht, oder ins Kyrie Eleison gelegt. Manchmal gibt es sogar noch den Vergebungszuspruch mit Handauflegung im Gottesdienst. Und wir haben aber eben auch noch die Möglichkeit zur Einzelbeichte, in manchen Gemeinden stärker ausgeprägt als in anderen. Eigentlich haben wir das auch, dass man das als Gemeinschaft unter Freunden auch einfach machen kann. Ehrlich sein mit seinen Sünden und sich Vergebung zusprechen. Ist dir das in deinem Leben irgendwie wertvoll geworden? Wenn ja, wie? Warum würdest du das Leuten ans Herz legen? Oder warum würdest du sagen, das ist gut für eine Gemeindekultur, wenn es das gibt?
Ja, ich glaube erstmal, es ist gut, wenn man eine Kultur lebt, in der Fehler irgendwie zugelassen werden und in der sie normalisiert werden, als irgendwie Teil deines Menschseins auch. Und ich finde auch, dass es gerade in der Gemeinschaft einen anderen Level von Zugehörigkeit und Vertrauen auch schafft. Wenn ich jemandem offenbare, womit ich struggle, dann ist das ja schon auch ein großes Vertrauen, was ich dieser Person irgendwie zuspreche. Und gleichzeitig vertraut diese Person irgendwie, beruht das ja auf Gegenseitigkeit, dass die Person das auch hören möchte und sagt, okay, ich gehe damit in einem bestimmten Rahmen um.
Ich glaube halt auch, was wir vorhin hatten, dass da, wo wir ehrlich sind mit der Sünde und sie bekennen, da bricht ein Licht rein. Mhm. Und ich kenne das von mir selber, dass in dem Moment, wo ich mir vornehme, okay, ich teile das jetzt auch nochmal mit jemandem, da wird mir manchmal auch überhaupt nochmal bewusst, dass die Sünde wirklich nicht gut ist. So die Sünde, die Bibel sagt, die Sünde führt zum Tod oder der Lohn der Sünde ist der Tod. So. Und ich glaube, das tut manchmal gut, die Fehler, die man macht, auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern sich auch mit anderen zusammen bewusst zu werden, wie zerstörerisch die Kraft der Sünde sein kann, wie zerstörerisch das ist, wenn ich nicht in der Liebe lebe. Und gleichzeitig kann es auch richtig gut tun, wenn ich mich total zermartert fühle und das Gefühl habe, irgendwie kann ich jetzt damit überhaupt noch zu Gott kommen und keine Ahnung was. Wenn mir jemand, der auch im Glauben steht, zuspricht, doch, dir ist vergeben und dir ist wirklich vergeben, dir ist ein für alle Mal vergeben.
Ja.
Wir wollen auch nochmal einen Ausblick nehmen. Wir haben ja in diesem Denken über ein Menschenbild darüber nachgedacht, okay, was kann die Menschheit eigentlich retten und was passiert mit der Menschheit, wenn sie sich selber überlassen ist. Wir haben uns krasse Beispiele wie den Nationalsozialismus und den Kommunismus angeguckt, die ohne eine äußere geistliche Instanz auskommen wollen und was dann passiert. Und allgemein uns angeguckt, dass dieser Kulturoptimismus, diese ganz hohe Anthropologie, dass die nicht hinhaut. Und ein Thema, worauf wir damit auch hinaus wollen, ist der reformatorische Gedanke von Extranos.
Mhm.
Das ist lateinisch und heißt, die Erlösung liegt außerhalb von uns, in Jesus, außerhalb der Menschheit. Wir können das nicht selber auf die Kette kriegen und uns nicht selber wieder okay kriegen, haben wir jetzt immer und immer wieder betont, sondern Jesus ist derjenige, der uns dieses Angebot machen kann und der Mensch, der die Menschheit zu seinem Ziel führen wird. Und wir wollen in kommenden Folgen über diesen Extranos-Gedanken, über die Gerechtigkeit Gottes und wie der Mensch vor Gott gerecht werden kann, darüber wollen wir nachdenken, über die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium in der reformatorischen Theologie, warum ist beides wahr und richtig und doch zu trennen. Und wir wollen auch darüber nachdenken, was wäre Gesetzlichkeit, was ist eine gesetzliche Form von Christentum und was ist dann sozusagen die wahre evangelische Form, das Christentum, was wirklich nach der guten Nachricht lebt. Ja. Das als kleinen Ausblick und Anknüpfungspunkt. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns bald wieder zuhört.
Ja, und vielleicht auch, was Fragen angeht, nutzt voll gerne das Tool, dass ihr über Spotify direkt Fragen stellen könnt, die wir vielleicht irgendwann mal in so einem gesammelten Ding beantworten können.
Tschüss.
Ciao.